Ich sehe einfach die vielen Möglichkeiten, die uns Technologie bietet. Und ich sehe auch an vielen Stellen fairerweise keine wirklich gute Alternative. Also wenn ich mir überlege, wir wollen eigentlich in Bildung, im Gesundheitswesen, bei der Nachhaltigkeit überall besser werden. Wir haben aber sehr beschränkte Ressourcen. Dann, ja, wo soll das herkommen? Ich glaube, da wird Technologie einen wirklich zentralen Beitrag leisten. Und ich sehe das grundlegend positiv. Ich finde das richtig gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Sie ist eine der bekanntesten KI-Expertinnen des Landes. Sie ist Rednerin, Autorin und Beraterin. Sie hat in St. Gallen VWL studiert, in Stanford geforscht und in Palo Alto für das Startup des Ökonomen und Nobelpreisträgers Paul Milgram gearbeitet. Die Rede ist von Nicole Büttner, heute Co-Founderin und CEO bei Merantix Momentum. Das ist eine auf künstliche Intelligenz spezialisierte Beratungsfirma, deren Ziel es ist, andere Firmen bei der Entwicklung passgenauer KI-Strategien zu unterstützen. Welch spannende Karrierestops sie außerdem hatte, ob sie eine Reise mit dem Bundespräsidenten oder vielleicht ihre Jurorinnenrolle bei Die Höhle der Löwen interessanter findet, woher ihre Begeisterung für künstliche Intelligenz überhaupt kommt und warum sie glaubt, dass es für Unternehmen, die erst in 5 Jahren anfangen, sich für KI zu interessieren, zu spät sein wird. All das bespreche ich heute mit ihr persönlich hier im Podcast Handelsblatt Disrupt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Nicole Büttner, Co-Gründerin und CEO von Merantix Momentum. Hallo Nicole.
Hallo Sebastian.
Du warst im Frühjahr mit dem Bundespräsidenten in Kanada und hast dort Premier Justin Trudeau und hochrangige Wirtschaftsvertreter getroffen. Erzähl mal, wie kam es zu dieser Reise?
Ja, das ist total interessant. Das war auch echt aufregend. Ehrlich gesagt hatte ich ein E-Mail eines Tages in meiner Inbox vom Bundespräsidialamt. Liebe Frau Büttner, könnten Sie mich mal kurz zurückrufen?
Und dann dachte ich, du dachtest, es ist Phishing.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich war mir nicht so sicher, was das sein sollte und dachte erstmal, okay, wir sind ja hier in Berlin, vielleicht ist es eine Veranstaltung vom Bundespräsidialamt und dann hatte ich eine ganz liebe Mitarbeiterin vom Bundespräsidialamt am Apparat, die mir erklärte, ich sei eingeladen auf eine Delegationsreise des Bundespräsidenten nach Kanada und freute mich darüber auch sehr. Habe erstmal kurz schlucken müssen, ich habe 2 kleine Kinder zu Hause, sagte, ob ich das terminlich einrichten kann und spiegelte ihr das direkt. Da meinte sie so, schauen Sie doch, ob Sie es nicht vielleicht einrichten können. Man wird nicht so oft eingeladen. Ich so, got it, organizing a babysitter.
Was war das denn für eine Reise? Was war der Sinn? Und vor allem, über was habt ihr dann mit Justin Trudeau gesprochen?
Ja, also es ging, diese Delegationsreisen, wusste ich vorher auch nicht, die finden ja regelmäßig statt von verschiedenen Politikern und die nehmen dann eben auch verschiedene Delegationen mit. In diesem Fall eine Wirtschaftsdelegation und es war auch noch eine Forschungsdelegation von der Bundesministerin für Bildung und Forschung, der Stadt Stark-Watzinger dabei. Und da stehen dann im Mittelpunkt eigentlich Wirtschaftsthemen, die da anstehen. Also in dem Fall waren ganz viele Unternehmen dabei, die auch konkret Investitionsvorhaben haben in Kanada. Beispielsweise Batteriewerk aufmachen, Wasserstoff, Startups haben oder an anderen Rohstoffen zum Beispiel interessiert sind oder da bedeutendes Geschäft haben.
Und was war deine Rolle?
KI, künstliche Intelligenz. Also Kanada ist auch sehr wegweisend unterwegs mit einigen Instituten im Bereich künstliche Intelligenz. Und das war sozusagen der Aspekt, unter dem ich eingeladen war.
Gibt es irgendwas, was dich am meisten beeindruckt oder fasziniert hat auf der Reise? Irgendeine Überraschung, die du mitgebracht hast?
Also zum einen fand ich es dann total spannend, mal in diesem Flieger zu sitzen mit den ganzen Leuten und dann mal eine Stunde auch mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, ob wir so die Reise vorbereiten. Das fand ich schon sehr spannend, wie das abläuft. Ich fand dann natürlich, Justin Trudeau war natürlich ein Highlight. Es war sogar der Geburtstag seiner Frau. Also es fand ein Empfang statt in der Botschaft. Und das war der Tag, an dem seine Frau Geburtstag hatte. Da haben wir dann sozusagen zu Mittag gegessen. Was man vielleicht nicht weiß, zu dem Zeitpunkt war ein riesiger Streik in Kanada. Also Herr Trudeau ist ja außenpolitisch sehr populär, aber ist gerade ein bisschen innenpolitisch unter Druck.
Bisschen schwierig. Und
da streikte alles. Also er konnte quasi kein Staatsbankett ausrichten, weil alles streikte. Mhm. Und deswegen hat die deutsche Botschafterin uns empfangen. Ja, schon spannend.
Und dann gibt es noch eine Nachricht aus den vergangenen Tagen. Du bist jetzt gerade zu einer neuen Jurorin für die Höhle der Löwen nominiert worden. Welche Nachricht hat dich eigentlich mehr elektrisiert, dass du mit Kanadas Premier sprechen konntest und mit dem Bundespräsidenten reisen kannst oder dass du künftig noch mehr mit Carsten Maschmeyer zu tun hast?
Also ich glaube, ich bin ja bei der Höhle der Löwen in der Schweiz, da ist der Carsten Maschmeyer gar nicht dabei. Deswegen elektrisiert mich diese Nachricht leider noch nicht. Aber natürlich die Reise. Also ich finde es schon sehr...
Aber es ist ein Schritt an Carsten Maschmeyer herangerückt.
Es ist ein Schritt an Carsten Maschmeyer herangerückt. Ich robbe mich langsam vor, sozusagen. Aber die Reise fand ich schon sehr aufregend.
Okay, und warum Höhle der Löwen? Warum machst du da mit? Ich meine, du hast einen exzellenten Ruf als Unternehmerin, KI-Expertin. Du hast jede Menge Airtime. Du reist mit dem Bundespräsidenten um die Welt. Und die Höhle der Löwen ist ja auch ein, wie sage ich es jetzt mal richtig, eher entertainendes Format. Genau, hast du keine Sorge, dass du den Ruf ruinierst?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube ganz generell, ich mache das ja in der Schweiz, wo ich auch privat lebe. Und ein Thema, was mich sehr umtreibt, ist das Thema weibliche Investorin. Also das ist immer schwierig, auch für solche Formate, dass genug weibliche Investoren damit machen. Und das andere ist, wie ich vielleicht dazu gekommen bin. Also meine wirklich langjährige Mentorin hat mich da dazu bewegt, das zu tun, die ich schon seit der Universitätszeit bewundere, die Bettina Hein. Die hat schon 3 KI-Unternehmen gegründet, schon eins eben in den 2000ern. Und das ist jetzt noch Jurorin, scheidet gerade aus. Und die meinte, ob ich nicht da mitmachen wolle und dass sie sich vorstellen kann, dass das für mich eine gute Sache ist. Und da ich ihren Rat sehr schätze, habe ich mir das schon auch ein bisschen überlegt. Und für uns ist das aber auch kein schlechter Weg, sage ich jetzt mal, auch in der Schweiz nochmal präsent zu machen, dass wir investieren und dass wir auch in frühphasige Startups investieren. Jetzt hast du natürlich recht, viele der Ideen, die da sind, sind für uns nicht so relevant. Also wenn jemand eine neue Hundeleine entwickelt, dann ist das jetzt für einen KI-Investor nicht so relevant. Aber ich glaube, auch Anerkennung zu geben für Leute, die sich dahinstellen und den Mut aufbringen, eine Idee vorzustellen und zu sagen, hey, ich finde das gut, mach das mal mehr überall in der Gesellschaft. Das war da mein Anliegen. Und,
Du hast es dir sicherlich genau angeschaut. Du kennst die Sendung in Deutschland. Du bist jetzt in der Schweiz aktiv. Wie unterscheiden sich die Sendungen? Gibt es da einen kulturellen Unterschied oder ist dann doch alles
Ich glaube schon. Also ich habe mir das auch, haben wir die Sendung dann vorher viel angeschaut. Ich glaube, in der Schweiz generell, das hat mir auch die Produzentin erklärt, das ist ein kleinerer Markt. Und da sind die sehr vorsichtig. Also die Schweiz ist generell, würde ich sagen, höflicher und respektvoller auch mit vielen dieser Kandidaten in allen möglichen Unterhaltungsformaten. Und ich glaube, das ist auch, das taugt mir auch ganz gut.
Also werden keine Ausraster von dir erwartet?
Nee, und das wird, glaube ich, also ich habe mir jetzt mal die erste Sendung angeschaut, das wird auch nicht so produziert. Also ich finde, viele von diesen, wenn man so von diesen aufmerksamkeitshaschenden Momenten wurden sogar rausgeschnitten. Da war ich sogar ganz überrascht zum Teil, ja. Aber das wird so ein bisschen, dass alle dabei gut wegkommen, finde ich auch gut und fair, weil, ja, muss man ja nicht so ausschlachten.
Aber schon die ganz große Bühne, ne? Dann wird wahrscheinlich der Blick große Geschichten über dich machen, dein Privatleben wird ausgeleuchtet. Keine Sorge, dass das irgendwie auch irgendwie dann weniger produktiv sein könnte.
Ich glaube, die Sorge habe ich natürlich schon ein bisschen. Also ich glaube, das muss man schon so sagen. Ich habe das ja vorher auch mit meinen Geschäftspartnern besprochen. Da habe ich gesagt, hey, und die meinten alle, ja, mach das doch. Mhm. Und dann, also ich habe das jetzt auch nicht so komplett im Alleingang betrunken, sozusagen am Telefon entschieden, sondern ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und fand dann, ja, irgendwie diese Sichtbarkeit hilft meinen Themen unterm Strich dann doch mehr als nicht. Und ich hoffe, dass es nicht so ablenkt, aber Das werden wir ja sehen. Du machst mir ja langsam Angst.
Auf deine Geschäftspartner wollen wir jetzt zu sprechen kommen, denn eigentlich hast du einen ganz anderen Hauptjob. Du bist bei Merantix an Bord, du bist CEO von Merantix Momentum. Merantix ist ja ein Investor, ein Inkubator. Ja, was ist Merantix eigentlich? Was macht ihr alles?
Also der Grund, warum es Merantix gibt, ist sozusagen der Glaube an die Technologie künstliche Intelligenz und dass diese erstmal alle Lebensbereiche grundlegend verändern wird und dass wir in Europa einige Sachen brauchen, um das Thema größer zu machen und deswegen, also Kapital ist eins davon, deswegen gibt es Merantix damit als Investmentplattform und aber da gibt es auch noch andere Komponenten sozusagen. Ein Teil ist auch die Wirtschaft zu gewinnen, also zu verstehen, welche Probleme gibt es da, wie können wir bestehenden Firmen helfen, das ist das, was Merantix Momentum macht als eigentlich Dienstleistungsunternehmen. Dann haben wir einen Aspekt Talent und Ökosystem, den decken wir ab auf dem Merantix AI Campus in Berlin, wo wir mittlerweile, ich glaube, etwa 1000 Leute in dem Ökosystem haben, auf einer physischen Fläche, die, man kann sich das vorstellen, wie ein Coworking aus Startups kommen, aus großen Technologie-Providern, aus Datenteams, aus Firmen. Der GovTech Campus, also Regierungsbehörden sind da, Investoren, Forscher. Also so eine gewisse Talentdichte, um das Thema zu schaffen. Und das sind so die verschiedenen Bausteine, würde ich sagen, an denen wir arbeiten bei Merantix.
All das kostet wahnsinnig viel Geld. Wo kommt das Geld her? Wo kam die initiale Investition her?
Merantix an sich ist finanziert von eigentlich High-Net-Worth-Individuals aus Family Offices aus Europa, aus Deutschland. Also ganz viele Unternehmer, die selbst erfolgreich waren in Deutschland, die gesagt haben, hey, an das Thema glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir darüber sprechen, ehrlich gesagt.
Können wir ja heute damit anfangen.
Ich möchte mir jetzt hier nicht irgendwie investen, das jetzt und darüber anfangen. Wir haben aber auch einen Fonds, da sprechen wir ein bisschen mehr drüber, wer da investiert hat. Wir haben sozusagen dann, in der Gesellschaft wurde Kapital aufgenommen und jetzt ist es ja eine Fondsstruktur. Und in dem Fonds sind drin verschiedene Family Offices und institutionelle Investoren, über die wir sprechen. Das sind Softbank zum Beispiel, das ist ein großer japanischer AI-Investor und dann zwei US-amerikanische Endowments, Kellogg und Johnson & Johnson. Ansonsten europäische Family Offices, so Familienunternehmer hier aus Berlin, die man sozusagen kennt.
Lass uns mal ein bisschen konkreter auf die Unternehmen schauen, die ihr dann finanziert. Ihr wollt ja, und das war ja so im Grunde der Nukleus auch für Merantix, ein Early-Stage-Investor sein mit dem Ziel, die nächsten 100 KI nicht nur zu identifizieren, sondern sie auch zu führenden Unternehmen auszubauen. Lass uns mal auf ein paar von diesen Firmen schauen, die in eurem Netzwerk finanziert wurden, die jetzt groß werden sollen. Was sind so die zwei, drei Ideen? Ich weiß, immer ganz schwer, zwei, drei rauszupicken, weil es sind ja viel mehr. Aber was sind so die zwei, drei Ideen, wenn man draufschaut, die jeder im Blick behalten sollte? Weil das werden sehr wahrscheinlich welche, die dann nachher zu denen gehören, die ganz groß werden können.
Also ich glaube beispielsweise ein Thema, das sehr groß wird, das ist das Thema Cambrium, was wir im Portfolio haben. Da geht es darum, eigentlich neue Materialien herzustellen. Ganz viele Materialien im Alltag bestehen aus Rohölbasis sozusagen und Cambrium baut neue Materialien mit synthetischer Biologie. Das heißt, was macht die KI dabei? Die hilft sozusagen, neue Materialien deutlich schneller zu entwickeln, als das momentan der Fall ist.
Sag mal so ein Beispiel.
Momentan beispielsweise Kollagen, das ist jetzt für die Beauty-Industrie, es könnte aber auch veganes Leder sein, also ganz unterschiedliche Materialien. Man kann auch Biofuels, also ist jetzt erstmal ein weites Feld, Plastik, man kann verschiedene Kunststoffe herstellen und so weiter.
Wie weit sind die?
Die liefern jetzt schon das erste Kollagen aus. Also die sind gegründet vor zweieinhalb, drei Jahren und sind jetzt schon dabei, das Material sozusagen auszuliefern. Also das ist recht komplex. Der erste Schritt ist sozusagen, wie stellt man das Rezept sozusagen zu finden mit Hilfe von KI? Und das deutlich schneller. Die haben das verkürzt von 10 auf 2 Jahre, den Entwicklungszyklus. Und dann haben sie auch wirklich ein Labor, in dem das alles hergestellt wird. Dann die Übersetzung sagen von diesem erstmal theoretischen Rezept in auch ein physisch hochwertiges Produkt. Das ist der zweite Schritt. Und dafür nutzen sie viel KI. Und das machen sie sehr erfolgreich.
Und welche soll ich noch im Blick behalten?
Ein anderes Thema, was ich ganz spannend finde, ist das Thema Montageoptimierung zum Beispiel in der Produktion. Das ist, glaube ich, auch für viele Firmen in Deutschland relevant, die da tätig sind. Da wird mit Hilfe von Kamerasystemen eigentlich geschaut, was machen Arbeiter die Sachen montieren und man kann dann verschiedenste Themen machen. Also das wird normalerweise mit Six Sigma einmal optimiert. Das kommen meistens Six Sigma Berater, machen das ein, zweimal im Jahr und sagen, hey, hier können wir noch ein bisschen was optimieren, den Warenfluss, wie die Leute rumlaufen. Dann kann man damit aber auch schulen. Also man kann quasi auch sagen, hey, hier sind gewisse Arbeitsabläufe, ist ja auch, ne, in Zeiten von Fachkräftemangel und vielleicht öfteren On- und Offboardings sozusagen auch ganz zentral, dass man die Fachkräfte dann auch schnell produktiv einsetzen kann, bis hin zu Arbeitssicherheitsthemen, die man damit monitoren kann. Mhm. Ganz spannendes Thema.
Interessant, dass ihr eher industrienahe und B2B-nahe Themen habt im Portfolio. Darüber sprechen wir nachher noch. Ich würde gerne erstmal den Blick ein bisschen weiten. Vor einem Jahr begann ja der nächste große KI-Hype, der dann das erste Quartal diesen Jahres quasi beherrscht hat. Gerade hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er deutlich abkühlt. Es gibt immer noch nicht Millionen Arbeitslose auf den Straßen, die einfach keinen Job mehr haben, weil sie ersetzt wurden von der KI. ChatGPT scheint doch nicht mehr so schnell zu lernen. Sortier uns doch mal die Lage ein. Wo stehen wir wirklich bei KI jetzt gerade heute, kurz vor Ende des Jahres?
Kurz vor Ende des Jahres, genau. Also ich glaube, viele Firmen, also erstmal diese Foundation-Modelle, diese großen Sprachmodelle, die gibt es ja auch schon länger als seit November letzten Jahres.
Aber da hat die Welt das erstmal verstanden, dass es die gibt.
Da hat die Welt sie entdeckt, genau. Da hat die Welt sie entdeckt. Und ich glaube, das war auch total wichtig und hat für viele Firmen jetzt auch viel konkretere Handlungswege aufgezeigt. Mhm. Und ich erlebe das so, dass ganz viele Firmen sich jetzt auch viel konkreter Gedanken machen, weil es viel anfassbarer ist und nicht mehr so abstrakt, was man mit der Technologie machen kann. Ich glaube, das Thema ist allerdings, das, was technisch möglich ist, muss natürlich trotzdem durch den Reibungsprozess einer Organisation, in der lauter Menschen sind. Das heißt, die Übersetzung findet nicht 1:1 ganz schnell statt, sondern wenn ich jetzt den Arbeitsprozess von einem Mitarbeiter verändere oder potenziell von tausenden Mitarbeitern, weil ich ein neues Tool einführe, dann macht das natürlich was mit der Organisation. Und das sind Veränderungsprozesse, die kann man nicht mal eben so kurz updaten wie so eine App, sondern das kostet Organisationen ein bisschen Zeit. Mhm. Und ich glaube, da stehen viele. Und ganz ehrlich, ich war letzte Woche auf dem KMU-Tag in der Schweiz, durfte dort sprechen. Da habe ich mal im Raum gefragt, wer hat denn schon eine Datenstrategie? Da haben von 1300 Leuten 3 aufgestreckt. Das heißt, ganz viele, ich sage jetzt mal, Grundlagen, die es braucht, um auch solche tollen Tools einzusetzen, die sind in manchen Unternehmen gar nicht da. Das heißt, da müssen wir auch dringend dran, dass da noch mehr Unternehmen sich mit beschäftigen. Weil ohne Daten kann ich jetzt auch nicht so viel machen, auch nicht mit einem Large Language Model.
Wichtiger Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich immer, wenn ich mit CEOs und Verantwortlichen in den Unternehmen spreche, die sich um diese Themen stark gekümmert haben, die vergangenen Monate, höre ich immer wieder die Aussage, die Technologie ist einfach noch nicht so weit. Das wird total überschätzt und das wird noch dauern, bis das, was wir eigentlich gerne machen möchten, soweit ist. Da frage ich mich, stimmt das eigentlich wirklich oder ist das eine Schutzbehauptung?
Ich glaube, wahrscheinlich ist sogar ein Stück weit beides so. Ich glaube, was die Leute unterschätzen, ist, wie schnell die Technologie sich verbessert. Also selbst wenn man anfängt, das zu machen, jetzt wenn man nur mal das letzte Jahr betrachtet, ist, ich glaube, man vergleicht das ja immer so mit Intelligenzquotienten von ChatGPT, ist ja jetzt schon, war noch unter 80 und ist jetzt schon bei 120. Also die Technologie schreitet rasch voran und ist an manchen Stellen auch noch nicht so weit, wie wir es wollen, aber ist, glaube ich, ein absehbarer, man kann das schon sehen, dass es dahin kommt und auch in nicht so allzu langer Zukunft. Und dann ist es, glaube ich, ja, manchmal auch dieses Thema, ich habe es ausprobiert, es hat halluziniert, es ist doof, das nehme ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube sozusagen,
genau, es halluziniert und es wird noch Jahre dauern, bis wir das anwenden können. Wir müssen ja, genau, das sind ja die Argumente, die man hört.
Ja. Und ich glaube, viele dieser Themen kann man einfach auch gut managen im Unternehmen, ja, auf spezifische Use Cases. Man kann jetzt aber nicht dieses Direct-to-Consumer-Produkt nehmen und einfach sagen, so rollen wir es im Unternehmen aus. Natürlich nicht. Aber mit Adaption und mit Feintuning oder Embeddings kann man sehr gut arbeiten, um zu schauen, dass es eben auf einer Wissensbasis aufbaut, die sehr gut kuratiert ist, ne? Dass man das auch erstmal anlernt und dann für seine Zwecke sehr effektiv einsetzen kann. Also ich glaube, das ist dann auch manchmal so schnelles Abtun. Ach, ich habe das angeguckt, das ist nichts. Das schauen wir dann wieder in 5 Jahren so ungefähr an. Ich glaube, dann ist es zu spät.
Lass uns mal nochmal konkreter drauf schauen, wie ich jetzt vielleicht erstmal als Individuum damit umgehe. Es sind ja auch viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen, insbesondere aus Dienstleistungsberufen, in Medien erst recht, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist denn eigentlich so eine Strategie für Individuen, mit dem Thema umzugehen, bei diesem Thema voranzukommen? Weil ganz viele haben ChatGPT ausprobiert und sagen, ich habe da irgendwas gefragt, das war erstmal faszinierend. Beim zweiten, dritten Mal habe ich gemerkt, das ist nicht so toll von den Antworten her und dann gehe ich wieder. Weil ich glaube, viele haben es ja auch als Rechercheinstrument falsch verstanden. Und das ist es ja definitiv erstmal nicht.
Ja, also ich glaube, dass der erste Schritt ist schon, also auch sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, gerade, was du sagst, wenn man mal damit anfängt, also dieses Prompt Engineering sozusagen, das muss man schon auch lernen. Also wenn ich jetzt versuche, als ich am Anfang versucht habe, Bilder zu kreieren, war das auch nicht so dolle.
Ja.
Und jetzt weiß ich viel besser, wie kann ich mehr Kontext mitgeben,
sag mal, wie geht
für was
das?
Ich das brauche. Also die Prompts, ich glaube, du musst halt überlegen, welches Tool nutzt du? Und das ist dann eben ChatGPT oder das ist irgendwie Dolly oder das ist irgendwie ein anderes Tool. Und dann überlegen, was ist eigentlich der Kontext, in dem ich bin? Also diese Tools funktionieren da deutlich besser, wenn man wirklich recht spezifisch ist. Also nicht nur machen Bild von einer Stadt, sondern machen Bild von einer Stadt mit diesen und diesen Dingen und dann im Cyberpunk-Stil und ne, mit einem Licht. Also du kannst natürlich, je spezifischer du wirst, desto besser kann das Tool das auch ausfüllen. Und ich glaube, das ist schon was, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Und da hilft einfach der Kontakt, der direkte Kontakt damit. Aber ich glaube, also was ja auch unglaublich schwer ist, es kommen ja auch immer mehr Tools. Ne? Also sozusagen dieses, jetzt ist das und das und das. Und ich glaube, das ist die Komplexität an dem Thema, dass man eigentlich jeden Tag ein neues Tool machen kann.
Was man auch sagen muss, ChatGPT ist ja nicht KI, sondern das ist ein kleiner Ausschnitt von KI. Da, aber du würdest schon sagen, das ist das Wichtigste für den einzelnen Menschen? Oder wie kann ich mich dem Thema nähern?
Na, ich glaube, das hat ganz verschiedene Dimensionen, ehrlich gesagt. Also das eine ist mal, was bringt es mir persönlich? Mhm. Und ich glaube, da gibt's unglaublich viele Tools jetzt, die man nutzen kann, die einfach viel Mehrwert stiften im Alltag, ja.
Sag mal, was nutzt du so?
Also beispielsweise, ne, man kann so Slides automatisch machen lassen, Beautiful AI. Du hast Sachen, das macht Meeting-Protokolle automatisch, irgendwie Otter AI oder solche Sachen. Du hast natürlich Bildgenerierung. Du hast jetzt mittlerweile Tools, die können erste Webseiten erstellen für dich. Du kannst kleine Agenten programmieren, also wo man sich das so vorstellen, dass man Workflows von sich selbst, wenn man die so schematisch darstellen kann, kann man die auch automatisieren. Also wenn ich jetzt sage, hey, wenn ich diesen Arbeitsschritt mache, dann mache ich eigentlich immer diese 7 Sachen. Und also meinetwegen, ich trete irgendwo auf und dann schaue ich immer, was ist eigentlich auf der Webseite, wer war vorher da, wo ist das, an welchem Ort. Und dann kann ich quasi einen kleinen Agenten bauen und sagen, hey, mach doch das bitte für mich, bevor ich den Vortrag vorbereite. Also ich meine, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm. Also du kannst schon, und klar, man kommt vom Stöckchen ins Steinchen und ne, ob dann alles so immer so viel Value-Add hat oder manche es auch Spielereien sind, fair enough, aber da kann man schon echt coole Sachen machen. Man kann jetzt schon sich selber ein bisschen so, es ist wie so ein bisschen Doping. Also man hat dann so den extra Boost und wie so persönliche Assistenten, die viel machen.
Und als Unternehmen, wie gehe ich als Unternehmer, du hast schon gesagt, das Erste, das Wichtigste ist eine Datenstrategie. Es gibt ja nun sehr viele, insbesondere mittelständische Unternehmen, die sagen, ja, aber ich habe gar keinen, der mir erstmal eine Datenstrategie machen kann, weil ich gar keinen Digitalchef habe. Also wie gehe ich als Unternehmen am besten vor?
Ja, ich glaube, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, das Talent. Und das erlebe ich, gab es viel bei Unternehmen, dass das Talent auf den unterschiedlichsten Levels muss man einfach abholen. Also das fängt bei Eigentümern an, das geht in der Führungsriege weiter und dann eben auch in den Teams. Ne? Hat man Datenteam oder nicht? Hat man Digitalchef oder nicht? Und das kann eigentlich jedes Unternehmen heute angehen. Also da gibt es sozusagen das auf den Plan zu rufen, sagen, darauf achten wir, wenn wir neue Leute einstellen oder dass wir unsere jetzigen Leute schulen.
Okay, fein, verstanden.
Das kann jeder.
Sag mal, das Zweite.
Und dann geht es darum, ich glaube, Daten. Also das ist ein wichtiges Thema, wenn man die mal hat. Und ich würde sozusagen raten, mal zuerst in eine Situation zu kommen, dass man überhaupt sich einen Überblick verschaffen kann. Ich sage immer beschaffungsfähig. Also auch wenn man selbst nicht gleich 200 Leute im Machine Learning Bereich hat, muss man ja zumindest mal 1-2 Personen haben, die sagen können, das wollen wir und so gehen wir das irgendwie an. Da kaufen wir was auf dem Markt, da lizenzieren wir irgendwie eine App, das bauen wir selber, da partnern wir. Das würde ich mal so, ne, man kann spezifizieren und dann auch aussuchen, welche Option die beste ist. Das würde ich mal unter Beschaffungsfähigkeit charakterisieren. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, wofür will man es überhaupt einsetzen? Das ist eine strategische Frage. Mhm. Und da sehen wir ganz viel, dass Firmen sehr viele Ressourcen einsetzen. Also auch viele Leute in dem Bereich haben auch viel Geld ausgegeben, aber das eigentlich nicht so richtig nutzen. Also sie machen es zwar, aber sie nutzen es nicht wirklich als Tool. Und da besser zu priorisieren und einen klaren Prozess zu haben, nach welchen Kriterien man welche Initiativen verfolgt, das ist, glaube ich, sehr zentral, damit man sich nicht verliert und nicht einfach einen Haufen Geld ausgibt und hinterher, weiß ich nicht, guck mal in die Röhre.
Und welche Frage sollte man sich dann eigentlich am Anfang stellen? Wie kann KI mir helfen, effizienter zu werden, mehr Geld zu verdienen? Was ist so eine typische Frage, mit der man als Unternehmen daran geht?
Ja, also das hängt auch ein bisschen von der Unternehmensstrategie ab. Ich glaube, also die Frage kann sein, wie werden wir grüner? Wie steigern wir die Kundenzufriedenheit? Wie steigern wir Umsätze? Wie reduzieren wir Kosten? Also da sind, bei all diesen Fragen kann ein Use Case ansetzen. Aber da muss er auch ansetzen. Also nicht anfangen mit, oh, da gibt's KI, damit können wir tolle Sachen machen. Wenn es nicht einen ganz klaren Mehrwert hat, der auch zentral ist für die Unternehmensstrategie und die Führungsebene, dann verliert sich das auch immer, weil dann ist das einfach nicht relevant. Es muss relevant sein fürs Unternehmen.
Ich habe mit der Amy Webb, die ja auch KI-Expertin ist, Futurologin, neulich länger gesprochen. Und die sagte, das größte Problem bei Unternehmen ist, dass die meisten KI eher als so ein Cost-Cutting-Thema sehen, dass sie schnell Geld einsparen, weil sie automatisieren. Und sie sagte, das ist eigentlich meistens ein Irrweg, sondern das Gegenteil passiert. Man muss erstmal viel mehr Geld ausgeben. Es ist eine Investition, man braucht Manpower und so weiter. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich glaube auch, dass viele Unternehmen das unterschätzen. Genau wie du sagst, das kostet Geld und auch Lösungen. Also man baut ja nicht was und dann ist es, ne, das muss betrieben werden. Da passieren dann auch Dinge im Unternehmen und ich glaube, das ist ganz klar so. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, weil viele dieser, auch jetzt sag mal diese Optimierungs-Use-Cases, ja, die du jetzt nennst, ich glaube, wenn man da jetzt früh anfängt, hat man einen Wettbewerbsvorteil in 3 bis 5 Jahren, hat das hoffentlich jeder. So, also da wird das einfach das neue Normale sein. Sich aber wirklich damit auseinanderzusetzen, wie können eigentlich Geschäftsmodelle neu gedacht werden? Was heißt das für meine Industrie? Und wie werden die Machtgefälle meiner Industrie aussehen? Und welche Dienstleistungen und Services kann man noch anbieten? Wie sieht mein Produkt in Zukunft aus? Das ist noch ein bisschen die Königsdisziplin. Das machen tatsächlich noch die wenigsten.
Ich würde gerne in dem nächsten Schritt mal über die Lage Europas sprechen. Aber bevor wir das tun, mein paar Fragen zu deinem Leben. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Du hast ja ursprünglich VWL studiert, in St. Gallen, glaube ich, bist dann nach Stanford gegangen, bist Ökonomin. Wann hast du dieses große Interesse für Technologie und insbesondere für Unternehmertum entdeckt? Oder war es eigentlich schon immer klar?
Ich habe es tatsächlich spät entdeckt. Ich war nicht eine von den 6-Jährigen mit dem Limonadenstand. Ich habe gearbeitet bei einer Firma von einem ehemaligen Prof von mir in Stanford, Paul Milgram. Der hat eine Technologiefirma im Bereich Auktionen. Der hat quasi gewisse Auktionsformate erfunden. So, das sind so Marktmechanismen in der VWL. Und das fand ich total cool. Also ich habe bei dem gearbeitet, eigentlich eher, weil ich auch ein bisschen auktionstheoretisch gearbeitet habe im Studium. Und fand das total faszinierend, weil wir da Software auch implementiert haben, auch viel Machine Learning. Weil das sehr komplexe Auktionen sind. Mir hat das sehr gefallen, mit Ingenieuren zu arbeiten. Ich fand die Technologie interessant und ich habe für mich auch diesen Anwendungsfall gebraucht, das mal zu sehen, um auch die Faszination zu haben. Also ich bin nicht per se Technik verliebt, so im Naturell, sondern ich brauche immer so ein bisschen, muss immer ein bisschen sehen, das kann man damit in der Welt machen, cool, dann finde ich es auch interessant. Und so bin ich da ein bisschen reingeschlittert, ehrlich gesagt.
Okay. Aber eigentlich hast du ja noch einen Ausflug, glaube ich, in die Finanzindustrie gemacht. Du warst zwischendurch bei einem Hedgefonds als ersten Job nach der Uni, richtig?
Ja, total.
Und zwar auch einige Jahre, das war ja nicht nur ganz kurz, sondern so wie kam es dazu?
Ich dachte eigentlich, mein ganzes Studium lang dachte ich, ich mache Entwicklungshilfe. Ich habe VWL studiert und dachte, ich mache
Entwicklungshilfe. Aber das ist ein Hedgefonds verhältnismäßig weit weg von.
Das war richtig weit weg, genau. Und ich hatte dann meinen vermeintlichen Traumjob ergattert bei der Weltbank, so ökonometrisch Initiativen in Afrika auszuwerten und habe dann irgendwie überlegt, boah, jetzt ziehst du nach Ghana und bist da in so einer gated Community. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hatte ganz schlechtes Gewissen ganz lange, weil ich dachte, boah, das ist so selbstsüchtig, dass du jetzt sagst mit 23, nee, ich will da nicht hin und was kann man Tolleres machen, als da Leuten sozusagen zu helfen? Und ich sage, nee, das ist nicht für mich, ich muss jetzt was anderes finden. Und unter der Androhung, dass ich sonst wieder zu meinen Eltern da in die Nähe von Karlsruhe ziehen muss, habe ich mir natürlich einen anderen Job gesucht und geschaut, was kann ich mit meinen quantitativen Fähigkeiten sonst noch so machen. Und habe dann mich in der Finanzbranche umgeschaut und da angefangen beim Fonds, was super war am Ende. Also kann man, glaube ich, so sagen, super talentierte Leute da sind und richtig viel gelernt. Ich habe an dem Tag angefangen, als Lehman Brothers pleite ging, 15. September 2008 war mein erster Arbeitstag.
Erzähl mal, wie war das? Was war das für ein Tag? Wie lief das ab?
Ich saß in der Metro, ich glaube, so kann man sagen. Ich saß in der Metro von meiner Wohnung.
In Paris war das damals, richtig?
In Paris, genau, zum Arbeitsplatz. Und dachte erstmal, ich habe meinen Eltern direkt geschrieben, ich lese hier gerade die Nachrichten, ich glaube, ich bin damit bald wieder zu Hause. Das war ziemlich tough, weil da auf den Finanzmärkten viel los war und auch diese Firma konkret Exposure hatte im Portfolio, die nicht so gut war. Und da sind auch dann, ich sag mal, wir haben an einer sehr fancy Office-Location Place Vendôme angefangen und haben uns so langsam an die Banlieue vorgearbeitet mit der Office-Location, weil natürlich die Industrie so ziemlich im Freifall war. Aber man hat unglaublich viel gelernt. Also ja, so Risikomodelle, Theorie, Praxis. Ne? Also was haben wir alle im Studium gelernt, was wird auf den Finanzmärkten gelehrt und was ist dann eigentlich in der Realität diese Tail-Events, ja, die dann passieren, wo dann diese Modelle zusammenbrechen. Dann Notenbankpolitik, ne? Dann kam diese ganze Euro-Krise. Was passiert eigentlich da auf Finanzmärkten? Also ich habe unglaublich viel gelernt, aber es war auch, auch hart. Die ersten Monate sind ganz viele Leute rausgeschmissen worden, Familienväter, Leute, die ja schon lange in der Branche arbeiten und stand natürlich erstmal so ein bisschen da. Und das war auch hart, ja.
Ja, ist ja interessanterweise gerade wieder eine Zeit, in der alle über steigende Renditen von US-Staatsanleihen sprechen. 5% geknackt vergangene Woche. Hattest du so ein bisschen italienische Staatsanleihen, große Diskussion, auch 5%, knapp 5%. Hattest du so ein bisschen Déjà-vu in den vergangenen Tagen?
Ja, also das ist schon spannend. Man denkt natürlich schon, dass man dann so ein paar Muster sieht auf Finanzmärkten. Also ja, als natürlich die Renditen da gut waren, haben natürlich auch viele Leute da investiert. Hm. Vielleicht ein bisschen losgelöst von dem wirklichen Risiko, was damit verbunden war. Ich glaube, also ne, ich bin jetzt auch nicht mehr in diesem Public Market Segment, aber ja, ich glaube, dass solche Zyklen, die wiederholen sich halt auch immer wieder. Ne? Und jetzt sind wir wieder in einem, kommen wir aus der Zeit raus. Ich dachte ja vorher, vielleicht haben wir gar keine Zinsen mehr. Vielleicht gibt es das einfach nicht mehr. Gab es auch Leute, die das irgendwie in manchen Unis angeschaut haben. Und jetzt sehen wir wieder, wow, das gibt's doch wieder. Interessant, auch für manche Geschäftsmodelle.
Und dann kam der Exit aus dem Hedgefonds. Warum? Was war der Grund dafür?
Ich glaube, am Ende waren es zwei oder drei Sachen, würde ich sagen. Also zum einen hing mein Herz, habe ich gemerkt, ich hatte total viel gelernt, ich war intellektuell sehr stimuliert, aber mein Herz hing da nicht wirklich dran. Ich glaube, das kann man ganz ehrlich sagen. Das zweite war, ich habe gemerkt, ich muss aus Paris weg. Paris war zu der Zeit, ich würde sagen, ich war da in China im Urlaub, habe so drei Wochen, habe eine Woche noch Due Diligence gemacht und habe gemerkt, wie schnell das läuft. Die war alles so schnell und ich kam wieder nach Paris zurück und dachte, boah, das ist alles viel langsamer hier. Ich muss wieder irgendwo hin, wo die Geschwindigkeit höher ist in irgendeinem Umfeld. Und das dritte war, ich bin dann auch zu meinem jetzigen Ehemann gezogen nach München. Und das kam alles so zusammen. Und das war dann ein guter Moment, da rauszugehen und sich zu überlegen, was ich sonst machen möchte.
Ich dachte nur kurz so an einem Ort, wo richtige Geschwindigkeit ist und jetzt in Zürich.
Aber ertappt, Sebastian. Ich bin da zumindest in einem Sektor, in dem viel los ist.
Lass uns mal darüber sprechen, wie es eigentlich zu Mirantix kam und dazu, dass du dann da eingestiegen bist. Was war der Moment, dass du dachtest, hey, das ist hier echt ein Modell, da könnte die Dynamik da sein, die mir in Paris beim Hedgefonds, ich meine, ich frage mich, beim Hedgefonds ist eigentlich schon auch Dynamik, aber egal, die mir in Paris gefehlt hat?
Im Übrigen würde ich übrigens auch sagen, Paris heute ist auch wieder anders als damals. Damals wollten die meisten Studienabgänger zum Staat gehen und dort arbeiten. Heute wollen auch
heute
mehr Leute
gründen. Heute ist es
in Deutschland so, ja. Heute wollen die Leute da auch gründen. Ich fand die Leute, also Adrian und Rasmus haben ja Mirantix gegründet 2016. Ich bin 2019 dazugekommen und habe da Mirantix Momentum gegründet. Und das eine waren mal die Leute. Also mich haben die Leute überzeugt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich will mit diesen Menschen irgendwas machen. Und die haben auch eine richtig große Vision in petto gehabt. Da habe ich gedacht, da will ich eigentlich mitmachen. Jetzt hier.
Sag mal so, was hat dich überzeugt?
Kontinent, also wirklich die Technologie und also es war das große Bild, sozusagen wirklich einen bedeutenden Beitrag zu leisten, dass Deutschland und Europa kompetitiver bleiben auf dieser Technologie. Und das fand ich ziemlich cool als Vision. Und da arbeite ich auch heute noch gerne. Also war eine gute Entscheidung, also dahin zu gehen. Und ich kannte auch zu dem Zeitpunkt beispielsweise, ich war überhaupt nicht so in diesem VC-Game. Ich hatte auch in Zürich ein Unternehmen gegründet, das war aber so Bootstrap. Da habe ich auch im Bereich KI gearbeitet, zwei Jahre bevor ich zu Mirantix kam. Und das war aber ein ganz anderes Spiel, ne? Und jetzt sozusagen noch die Venture-Perspektive und was heißt es jetzt, da wirklich Produktfirmen zu bauen und große Finanzierungsrunden zu machen, das kannte ich damals nicht. Und das hat mich auch, habe ich gedacht, da lerne ich bestimmt noch einiges. Und das war auch so.
Und ihr habt auch gute internationale Presse gekriegt. Forbes, glaube ich, hat Mirantix bereits zu einer der 10 besten KI-Venture-Firms gekürt. Mhm. Das ist ja schon mal was. Was sind denn so die Felder, in denen, ihr kriegt ja wahrscheinlich viele neue Ideen auch zugespült, in denen ihr gerade die meisten spannenden Dinge entstehen seht? Also Hintergrund der Frage ist, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die gesamte Gründerszene ja in so einer Schockstarre gerade ist. Die Finanzierungen sind extrem schwierig geworden. Und mich würde halt interessieren, in welchen Feldern entsteht denn im Moment noch Neues?
Also ich muss sagen, glücklicherweise hören die Leute nicht auf, Ideen zu entwickeln. Und es wird ja auch immer noch gegründet. Es ist einfach sehr schwierig, auch momentan für Gründer Finanzierung zu bekommen. Also Themen, die uns sehr interessieren, also wir machen jetzt, beispielsweise haben wir jetzt, schauen wir uns gerade so Legal Tech Themen jetzt auch an. Ne? Also wie sieht eigentlich so eine Legal Industrie in der Zukunft aus? Wie sehen eigentlich Anwaltskanzleien in der Zukunft aus?
Und wie sehen die aus?
Ich weiß nicht, ob das so gute Nachrichten sind für Anwaltskanzleien, aber.
Aber die haben alle Fachkräftemangel.
Ja, das stimmt. Aber da ist, ich würde sagen, strukturell in dem Sektor ist es so, dass es eben ein Billable Hours Modell ist. Also man, die sind in einem typischen, wie sagt man hier, Innovators Dilemma, weil sozusagen, um jetzt ein Produkt zu bauen, müssten sie Geld investieren und Billable Hours opfern. Darauf sind aber alle incentiviert in so einer Anwaltskanzlei.
Und aber deswegen, die reden alle über KI. Wenn man die einlädt abends, dann können die am Abend füllend über KI sprechen und wie das ihren Berufsstand verändert.
Das stimmt. Aber ich glaube, es passiert einfach deswegen trotzdem nicht so viel. Also es gibt ganz, ganz wenig Anwaltskanzleien, die sagen, okay, jetzt bauen wir ein Modell, jetzt machen wir was. Es gibt ein paar.
Okay, aber sag mal, was gibt es so für Dinge? Was könnten die einbauen, wenn sie wollten?
Naja, also diese großen Sprachmodelle, es ist ja, ich sage jetzt mal, eine Frage der Zeit, wenn man sich überlegt, man hat einen Sachverhalt und man kann sicherlich viele Sachverhalte, die jetzt nicht so komplex sind, kann man sehr stark automatisiert machen. Dokumentenprüfungen kann man viel stärker automatisieren, auch jetzt einfache Vertragsangelegenheiten kann man auch viel stärker automatisieren. Also ich glaube, da wird es ganz, ganz viel Dinge geben.
Okay.
Die werden in Zukunft nicht mehr so konsumieren, wie sie heute konsumieren.
Also Legal Tech, verstanden. Was sind so weitere Bereiche, wo gerade coole neue Sachen entstehen?
Beispielsweise, wo entstehen coole Sachen? Robotik. Wir sind ja eigentlich von Robotik die letzten Jahrzehnte immer so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil der Fortschritt nicht so schnell war, wie man sich das so vorgestellt hat.
Und wenn Fortschritt da war, dann eher in China?
Dann eher in China. Da gibt's auch krasse Sachen, die da entstehen. Jetzt beispielsweise ist gerade eine spannende Entwicklung. Es haben sich viele Forschungsinstitute und Entwickler zusammengetan, um einen großen Datensatz zu bauen. Also mit dem Ziel, sage ich jetzt mal, oder der Ambition, etwas Ähnliches wie ein großes Sprachmodell, aber für Robotikdaten, für Robotik zu erstellen. Das heißt, da
in
ist
Europa.
Global. Global. Aber da entsteht natürlich jetzt die Hoffnung, dass wir, wenn wir nach einem ähnlichen Schema, sag ich mal, vorgehen, einen großen Datensatz erstellen und dann auch ähnlich große, mächtige Modelle trainieren können, dass dann dieses Feld auch nochmal so einen bedeutenden Satz machen wird, wie jetzt zum Beispiel im Bereich der Sprache das der Fall war. Das finde ich beispielsweise sehr, sehr spannend. Ich finde auch spannend, oder ein Thema, wo ich glaube, wo wir noch in Europa auch tatsächlich noch was vor uns haben, wären solche großen Modelle auf eher strukturierten Daten. Also wie können wir Modelle bauen, die eigentlich, ich sage jetzt mal, Produktionsdaten und solche Sachen abgreifen? Ja. Die sind ja bei den Unternehmen sozusagen in den verschiedenen Systemen gefangen und größtenteils ungenutzt. Und eigentlich wäre das spannend, auch auf solchen wirklich tief industriellen Daten mächtige Modelle zu trainieren. Das finde ich also auch sehr, sehr spannend als Thema.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.
Ich weiß, dass hier in der Zuhörerschaft durchaus immer wieder Menschen dabei sind, die auch selbst überlegen, ein Unternehmen aufzubauen. Was wäre denn, ich meine, das KI-Feld ist noch verhältnismäßig jung, insbesondere in Deutschland. Was wäre denn so ein Feld, wo du sagst, Mensch, hier gibt es richtig viel Potenzial für coole neue Ideen in den nächsten Jahren?
Boah, da gibt es so viele. Ich glaube, ehrlich gesagt, das erste Mal, es ist schön, eine gewisse technische Affinität zu haben, aber wir sind ja in diesem B2B-Bereich unterwegs, also tiefe Domänenexpertise zusammenzubringen mit tiefer technischer Expertise, das ist, glaube ich, in diesem Feld besonders spannend. Das heißt, persönlich finde ich beispielsweise das Thema Gesundheit, Medikamentenentwicklung, personalisierte Gesundheit sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird ganz viel passieren. Das zweite Thema wäre sowas wie Bildung. Also schauen wir uns an, wie Schule funktioniert und wie die Anforderungen, wie schnell die sich ändern. Ich glaube, oder ich hoffe nicht, dass meine Kinder so noch Bildung konsumieren, sondern dass es andere neue Modelle gibt, deutlich personalisierter, deutlich mehr ausgerichtet auf Fähigkeitserwerb. Das ist ein zweites Thema. Ich glaube auch so Brain Interface, auch ultra spannend. Ich glaube, da wird auch ganz viel passieren.
Erzähl mal.
Na, wir also das ist wahrscheinlich so ein 20-Jahr-Thema oder ne, ich weiß nicht, das weiß ich auch nicht. Vielleicht auch schlecht geraten. Aber ich glaube, dass wir immer mehr sozusagen auch über das menschliche Hirn lernen und mehr Sensorik entwickeln. Was passiert eigentlich, wenn wir denken oder wenn das, das ist ja ganz viel unbekannt.
Erste Gedanken wurden ja schon entschlüsselt.
Erste Gedanken, genau, wurden entschlüsselt, aber sozusagen da ein besseres Modell zu entwickeln, was eigentlich im menschlichen Gehirn passiert und dann natürlich die Implikation mit Technologie, wie können wir das noch besser verstehen, nutzbar machen. Das wird auch abgefahren.
Wenn man so auf diesen KI-Bereich schaut, dann schauen wir ja ehrlicherweise nicht so oft nach Europa, sondern eigentlich in die USA, dann nach China, weil es interessant war, dass die erstmal gar nicht so viel hatten bei den großen Sprachmodellen, ziehen jetzt nach. Dann kommt ganz lange nichts und irgendwann fragt man sich, okay, was passiert eigentlich mit Europa? Weil es passiert dieser große Technologiewettstreit zwischen China und den USA und es zeichnet sich ab, dass wir in Europa in eine noch viel dramatischere Abhängigkeit reinlaufen werden. Was bleibt dann eigentlich am Ende noch und wie sieht die Technologielandschaft dann in Europa aus in 10, 15 Jahren?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was wir in Europa manchmal unterschätzen, ist, wenn wir hier nicht selber, und deswegen ist das Thema Finanzierung auch so wichtig, ne? Also der beste Weg, diese Technologie auch zu beeinflussen, ist ja nicht, sie wegzuregulieren, sondern sie selbst zu bauen. Denn sie wird stattfinden, das merken wir ja. Also es wird kommen und momentan nutzen wir natürlich gerade in diesem Direct-to-Consumer-Segment nutzen wir einfach ganz viele Applikationen, die aus dem Ausland kommen, weil die machen das halt richtig gut und die haben halt da den Zugang zu den Daten und bauen das.
Ich würde mal sagen, ausschließlich Applikationen.
Ja. Genau. Und da opten wir ja auch dann ganz schnell aus vielen dieser, ich meine, Datenschutzrechte, die wir eigentlich haben, einfach weil die Erfahrungen mit dem Tool so toll sind. Und ich glaube, da Alternativen zu bauen aus Europa ist total wichtig. Ich glaube, da müssen wir halt richtig radikal werden, das zuzulassen und das auch extrem zu fördern finanziell, damit wir da noch Alternativen haben. Also zum Beispiel im Gesundheitswesen haben wir eigentlich eine sehr gute Basis, haben wir sehr viel Expertise. Wir haben auch sehr viel, gezeigt, auch in der Corona-Krise, was hier für tolle Unternehmen entstehen können. Aber dann eben das auch mit Daten.
Aber die elektronische Patientenakte gibt es immer noch nicht so richtig.
Ja, das ist echt eine traurige Geschichte, du. Da fangen wir erst besser gar nicht davon an. Ja, weil wir uns da selber im Weg stehen. Und ich muss sagen, ich verstehe es auch nicht. Weil das sorgt, glaube ich, nicht dafür, dass langfristig wirklich unsere Daten besser geschützt sind. Sorgt entweder dafür, dass wir eine richtig schlechte Versorgung haben werden, weil wir dann keine Lösung nutzen. Oder dass wir eine Lösung nutzen, die überhaupt nicht solche Rechte berücksichtigt und wo wir einfach gnadenlos Opt-out machen und die irgendwo anders gebaut wird. Also beides keine tollen Szenarien.
Die Frage ist natürlich, steht jetzt nicht eigentlich eine historische Chance bevor? Weil die Digitalisierung vollzieht sich ja immer in so Stufen. Oft wird zunächst der private Bereich digitalisiert. Das haben wir bei Kommunikation gesehen, bei Unterhaltung und so weiter. Also die erste Welle des Internets war eher der private Bereich. Und dann kommt der B2B-Bereich, dann kommen Geschäftsprozesse und so weiter. So, eigentlich könnte es ja jetzt wieder so laufen. Wir haben die großen generellen Sprachmodelle und in dem nächsten Schritt könnten die spezialisierteren Anwendungen kommen, die Sprachmodelle für die Produktion und so weiter, für spezialisierte Branchen vielleicht, mit denen ChatGPT gar nicht umgehen kann, weil die Daten gar nicht, weil das Modell nicht mit den Daten trainiert wurde. Die Frage ist, ist das ein realistisches Szenario, dass jetzt sozusagen das die große Chance für Europa da ist, im B2B-Feld, in der Produktion, in der Steuerung von Anlagen, die nächsten KI-Modelle zu entwickeln, die großen KI-Startups der Zukunft zu entwickeln? Oder ist das ein schöner Traum?
Ich glaube, es ist beides. Also momentan ist es ein Traum und wenn wir nicht bald anfangen, den umzusetzen, dann bleibt es ein Traum. Und
also es passiert bisher noch nicht?
Es passiert bis jetzt zu wenig. Ich glaube, so würde ich sagen. Ich würde an dieser Stelle wachrütteln wollen. Es passiert eindeutig zu wenig.
Gibt es denn was Europa kann, was weder China noch die USA können? Außer tolle Regeln erfinden.
Na, wir sind schon auch, ich würde sagen, so in flächendeckender, doch qualitativ hochstehender Bildung sind wir schon noch ganz gut. Das machen wir schon gut, auch im Bereich KI. Also wir bringen schon viele Talente hervor, auch viele kreative Talente. Ich glaube auch, dass einige, ich will jetzt mal sagen, so abstrakt, so sozioökonomische Errungenschaften, also so Eigentumsrechte, irgendwie liberale Gesellschaft, all das trägt ja dazu bei, dass Leute das Gefühl haben, sie können hier frei Ideen entwickeln. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, wir können noch besser werden, damit auch Geld zu verdienen. Das soll jetzt nicht zu kommerziell klingen, aber am Ende, wenn eben kein erfolgreiches Unternehmen dahinter steht, sind eben nicht alles Not-for-Profits, sondern wir müssen eben damit auch in die Kommerzialisierung kommen. Das machen wir noch nicht so gut.
Aber es gibt ja auch einige Ansätze aus Deutschland. Aleb Alpha ist so ein Unternehmen, die sich sehr stark auch an Unternehmen richten. Ich frage mich immer, ist denn die Chance dann gerade von diesen Startups aus Deutschland, dass gerade deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen diese Technologien nachfragen, der Staat vielleicht diese Technologien nachfragt. Müsste das noch viel stärker passieren, damit die dann schnell groß werden?
Ja, und sie sollten sie dann aber auch von deutschen und europäischen Startups nachfragen. Also das nächste ist ja dann, ich sage immer, ich will keine Förderprogramme vom Bund. Ich möchte eigentlich, dass der Staat Kunde wird. Ich möchte auch, in USA beispielsweise, warum ist ein Go-to-Market da auch nochmal einfacher? Weil große Unternehmen auch viel niedrigschwelliger mit Startups zusammenarbeiten. Hier gibt es zum Teil so Beschaffungsprozesse. Ja, da merkt man, die sind gar nicht gemacht, um Unternehmen, die jünger als 5 oder 10 Jahre sind, überhaupt zu beauftragen, sondern weil alleine schon klar ist, ja, sie müssen jetzt erstmal zeigen, wie ihre letzten 10 Jahresabschlüsse oder so mitschicken und naja gut, dann ist man raus. Also bitte dann auch auch mal da zusammenarbeiten mit einem Startup und einem jüngeren Unternehmen.
Ein Stück weit kommt ihr da ja auch ins Spiel, oder? Ihr gerade mit Mirantix Momentum habt ja KMUs, kleine und mittelgroße Unternehmen als Zielgruppe. Mhm. Erklär mal, was ihr da so macht.
Na, also da versuchen wir einfach mal zu verstehen, wie ist die Lage, wo wollen die Unternehmen hin und wie können wir sie da bestmöglich begleiten. Und das fängt meistens an bei einem eher, ich sag mal, strategischen Element, welche Anwendungsfälle sind überhaupt interessant, was ist KI, was kann man damit machen, wen müssen wir mitnehmen im Unternehmen, welche Zielgruppe können wir wie mitnehmen. Und dann mit einer ersten Pilotierung, dann gibt es eben meistens, wenn man sich überlegt, welche Anwendungsgebiete gibt es, kann man da mal ein bisschen priorisieren, sich erste gezielte auswählen und experimentieren. Und das kann man dann sozusagen entweder im Dienstleister machen oder in Kombination mit einem eigenen Team. Und so Stück für Stück, ich sag mal, in das Thema reinwachsen und auch erste Erfolge sehen. Und in sehr reifen Organisationen, es gibt ja auch schon ein paar Mittelständler, die sind auch schon echt weit, da bringen wir eben dann spezifisches Know-how rein und sagen, okay, da habt ihr jetzt vielleicht kein Spezialistenteam, da können wir euch helfen.
Also quasi wie eine Beratung.
Ist wie eine Beratung.
Aber ihr macht ja eigentlich noch mehr, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr wollt eine Art Ökosystem schaffen für große Datenmengen. Wie hängt das miteinander zusammen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass diese Foundation-Modelle, diese Grundlagenmodelle, das ist eben jetzt ein sehr spannendes Thema. Und wir haben sie jetzt eben, sie wurden jetzt gebaut für Bereiche, wo die Daten frei zugänglich waren. Ich erläuterte gerade auch im Bereich Robotik, gibt es jetzt einen Zusammenschluss, um da sowas zu machen. Und ich glaube, im Bereich der Daten, die jetzt bei den Mittelständern liegen, ist da eigentlich noch ein ganz interessantes Feld, was man erschließen kann, nämlich zu überlegen, wie können wir solche Produktionsprozesse besser abdecken. Und da liegen die Unternehmen halt, die Daten und die Unternehmen in der Schwäbischen Alb, in Ostwestfalen-Lippe und so weiter. Und da mal sich zusammenzuschließen und zu überlegen, wie können wir eigentlich zusammen Datensatz bauen und darauf ein richtig cooles neues Geschäftsmodell aufbauen, neues KI-Modell trainieren. Das passiert momentan sehr wenig. Das wollen wir aber auf jeden Fall ermöglichen und fangen da auch an ersten Stellen an, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Sind das eigentlich so Themen, wo auch die Politik helfen kann? Seid ihr da in Gesprächen oder ist das ein Thema, was die Wirtschaft komplett alleine lösen muss?
Naja, komplett alleine, ich weiß es nicht. Ich sag mal, es gibt viele Initiativen, die auch staatlich gefördert sind. Na, man kennt ja diese Gaia-X, Catena-X Sachen.
Genau, es ist nicht so viel draus geworden, muss man fairerweise sagen.
Genau, also deswegen, wenn man in die Vergangenheit
lieber keine Hilfe der Politik.
Würde man sagen, ich glaube, wenn ein paar Unternehmer das richtig wollen, dann wird das auch passieren.
Okay. Wenn wir auf die Unternehmer schauen, ist ja eine andere Debatte nochmal ganz interessant. Es ist ja wahnsinnig en vogue geworden, gerade Briefe zu schreiben. Da hat der Jeffrey Hinton, der ehemalige KI-Chef von Google, einen warnenden Brief geschrieben vor ein paar Monaten. Er hat jetzt nochmal nachgelegt. Nun hat Jan Le Cun von Facebook einen Gegenbrief geschrieben und gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, wir sollen aufhören, diese Briefe zu schreiben. Aber auf welcher Seite der Brieffraktion stehst du? Hast du auch schon Brief geschrieben?
Ich habe noch keinen Brief geschrieben. Ich glaube, es würde auf jeden Fall helfen, wenn diese ganzen Patenonkel, ne, diese ganzen Godfathers auf AI sich vielleicht mal einigen könnten. Ich glaube aber tatsächlich, das zeigt, dass die Forschungsgemeinschaft, also die eine Fraktion ist ja in dem Camp, die KI wird uns sozusagen ausmerzen und die andere Fraktion sagt, mal alle cool bleiben, das ist alles Mathe und Statistik so quasi, genau. Um die Camps gegenüberzustellen. Ich bin da, glaube ich, eher bei Le Cun. Also so, ich glaube, also ich sehe viele Schritte noch nicht, die notwendig wären, um so eine Superintelligenz, die uns sozusagen ausrottet als Menschheit. Da sehe ich uns doch, also da sehe ich uns nicht. Und deswegen bin ich eher in dem Camp, das ist eine Technologie, die können wir nutzen. Lass uns das mal machen und hier nicht so viel Angst schüren.
Ich habe das Gefühl, dass diese Debatten auch so ein bisschen vom Thema ablenken. Das eigentliche Thema ist, wo entstehen die KIs? Wer hat Kontrolle über die KIs, die unser Leben in Zukunft möglicherweise sehr stark beeinflussen? Und vor allem, bevor uns ja eine KI umbringen wird, wird eher eine KI gefährlich, die einfach schlecht gemacht ist. Weil sie einen Bias hat, weil sie welche Fehler auch immer hat. Und die Debatte müsste viel mehr im Mittelpunkt rücken. Aber die ist natürlich... Die lässt sich nicht so cool in Briefen formulieren.
Ja, das ist nicht so sexy. Das stimmt schon. Das ist ein bisschen weniger Clickbait. Und ich bin da total bei dir. Ich halte das auch nicht für so zielführend. Und ich glaube, die Themen, die uns beschäftigen, sind ganz andere. Und auch geopolitisch, auch Missinformation, ne, solche Themen. Das sind eigentlich die Themen, wie können wir dafür Bevölkerung und Leute sensibilisieren, dass uns das nicht aus der Bahn wirft.
Allein darüber könnten wir eine ganze neue Sendung machen. Ich vermute mal, der US-Präsidentschaftswahlkampf wird zeigen, was da schon alles geht an Fake News und KI-generierten Quatschtexten. Das können wir aber heute gar nicht mehr besprechen. Ich würde aber gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen, das du selbst angesprochen hattest, das Thema Bildung. Mhm. Du hattest von deinen beiden Kindern gesprochen und hast dich optimistisch gezeigt, dass, wenn die zur Schule gehen, das alles modernisiert ist möglicherweise. Nun mag das vielleicht in der Schweiz sein. Meine Kinder sind hier in der Grundschule und ich kann sagen, es läuft noch genau wie in den 70ern. Man stellt sich natürlich dann die Frage als Eltern, wie früh fängt man eigentlich an, Kinder für Technologie zu begeistern, den Umgang mit Technologie auch beizubringen. Und damit meine ich nicht ein Paw Patrol Spiel auf dem iPad zu daddeln, sondern tatsächlich die Mechanik dahinter zu erklären. Hast du da eine Meinung zu? Hast du da eine Idee, wie das funktionieren kann? Wie machst du es oder wie willst du es machen?
Mhm. Also ich glaube, wir müssen ich halte nichts davon, Kinder komplett von Technologie fernzuhalten. Ich glaube, es gibt so ein paar Studien, dass so zu viel Screentime nicht so gut ist im ganz frühen Alter. Aber man merkt ja, wie schnell die Geräte nutzen können. Ich glaube,
wie alt sind deine Kinder?
1 und 2. Also noch wirklich.
Ah, das ist noch ein bisschen.
Wirklich noch klein.
Wobei ich auch schon gehört habe von Leuten, die mit 6 Monaten das Handy gekauft haben fürs Baby.
Okay, ja, da bin ich noch ein bisschen von entfernt, aber also, da bin ich schon rüber, aber ich habe immer noch kein Handy. ich glaube, wir müssen halt viel mehr überlegen, was sind eigentlich so. Was sind so Wissensthemen, ne? Also wie müssen wir eigentlich, wie können wir Experten ausbilden? Wie können wir im Umgang mit diesen Tools schulen, dass man die halt auch nutzt, um sich selber wirklich zu befähigen und auch.
Also Coding-Klasse Samstagnachmittags, ist das sinnvoll?
Ich glaube, das gehört mittlerweile so ein bisschen dazu, die Mechanismen zu kennen. Ich glaube aber nicht, dass jeder Coder werden muss. Also das glaube ich nicht. Das erledigt ja jetzt an vielen Stellen auch schon auch schon GitHub Copilot. Ja. Ne? Mhm. Deswegen, ich glaube aber, das ist so ein bisschen, ich habe auch noch Latein gelernt in der Schule, auch wenn ich diese Sprache nirgends spreche. Es hat mir doch eine gewisse Logik vermittelt. Also ich glaube, so ein bisschen zu verstehen, wie entsteht Code, was sind so die Prinzipien, das kann helfen. Einfach als eine Art Denkschule, ob ich dann das gut können muss, ne, und wirklich gut mache, ist, glaube ich, zweitrangig.
Du bezeichnest dich, glaube ich, selbst als Technikoptimistin. Auf jeden Fall habe ich das mehrfach über dich gelesen. Warum eigentlich? Bist du einfach naiv oder siehst du was andere nicht sehen?
Ich hoffe, ich bin nicht naiv. Ich sehe einfach die vielen Möglichkeiten, die uns Technologie bietet. Und ich sehe auch an vielen Stellen fairerweise keine wirklich gute Alternative. Also wenn ich mir überlege, wir wollen eigentlich in Bildung, im Gesundheitswesen, bei der Nachhaltigkeit überall besser werden. Wir haben aber sehr beschränkte Ressourcen. Dann, ja, wo soll das herkommen? Ich glaube, da wird Technologie einen wirklich zentralen Beitrag leisten. Hm. Und ich sehe das als grundlegend positiv. Ich finde das richtig gut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass uns auch auf einer metaphysischen Ebene bin ich da optimistisch. Ich glaube, dass Technologie uns auch dabei hilft, noch mal ein bisschen mehr drauf zu schauen, wer sind wir eigentlich als Menschen? Wofür sind wir hier? Was ist eigentlich das gute Leben? Weil es kann mir jetzt keiner erzählen, weil jetzt sein Protokollschreiben wegautomatisiert wurde, ist ja jetzt entmenschlicht. Also das finde ich irgendwie sehr transaktional. Und ich finde, dass es uns auch wieder ein bisschen näher dahin bringen kann, was wollen wir eigentlich? Wofür wollen wir diese Technologie einsetzen? Was ist unser Bild, unsere Vision? Das wünsche ich mir als Diskussion.
Aber das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und das vielleicht noch als Schlussgedanke. Was ist es denn dann, was als das Menschliche übrig bleiben wird, nachdem die Automatisierung so viele Schritte fortgeschritten ist, wie man es heute annehmen kann in 10, 15 Jahren?
Na, ich glaube, es wird richtig metaphysisch. Also ich glaube, was wir Menschen halt haben, ist eine Moralvorstellung. Das haben Maschinen nicht. Ich glaube, das kommt daher, dass irgendwie unser Leben endlich ist. Ich glaube auch an eine Seele. Ich glaube an etwas Metaphysisches, was da ist. Und das bringt uns in eine Lage, dass wir eben auch Ethikvorstellungen, Moralvorstellungen haben, ja, im Sinne von Kant. Und ich glaube, das ist auch, geht ganz nah an den Kern von dem, was wir sozusagen Menschsein nennen.
Nicole, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Sebastian.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.